Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Modern Work to Go, deinem Podcast für moderne Zusammenarbeit. Wir sind immer der Florian und natürlich geht's heute wieder über viele moderne Themen und wir sprechen vor allem über die Zukunft und zwar über Innovationen, wie man Innovationskultur fördern kann, was das überhaupt ist, was uns das bringt. Wir werden auch auseinandernehmen, was Innovationen überhaupt bedeutet, ja, also wie müssen Organisationen damit umgehen, wie muss das Ganze strukturell aufgestellt sein und wie kann man, wenn man vor allem gerade gar nicht an dem Thema arbeitet, überhaupt erstmal wieder dort reinkommen. Was gibt es da für Stolpersteine, wo können wir anfangen, wo können wir aber auch, wenn wir schon ein bisschen tiefer drinstecken, vielleicht mal überprüfen, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Und da habe ich mir jemanden eingeladen, bei dem ich selber neulich zu Gast war und auch schon die Frage beantwortet habe, wie wir bei Seibert Innovationen betreiben. Heute gucken wir eher so ein bisschen globaler da drauf. Wie können wir damit starten? Aber ich sage erstmal recht herzlich willkommen, Bianca.
Hallo Florian. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung in deinem Podcast.
Ja, sehr gerne. Stell dich doch mal kurz unseren Zuhörern bitte ein bisschen vor und erzähl mal, wo du herkommst, was dich so umtreibt.
Ja, ich kann meistens nicht verbergen, woher ich komme. Ich komme aus Österreich, genauer gesagt aus der grünen Steiermark in der Nähe von Graz. Für alle, die zuhören, es lohnt sich wirklich mal in die Steiermark zu kommen, nicht nur zum Skifahren, sondern auch gerne mal im Sommer. Ich bin Innovationsberaterin mittlerweile seit 13 Jahren. Man glaubt es kaum, ich werde älter. Seit 13 Jahren begleite ich Unternehmen der verschiedensten Branchen, also wirklich von Banken, Versicherungen, Sozialeinrichtungen bis hin zu Industriebetrieben, dabei Innovationskultur im Team beziehungsweise in der gesamten Organisation zu ermöglichen, zu leben. Das heißt wirklich, was können wir tun, damit Mitarbeitende sich einbringen können, ihre Ideen einbringen können, überhaupt Zeit, Ressourcen bekommen, um sich mit Ideen, mit Themen auseinanderzusetzen. Und da bin ich einfach Sparring-Partner für Unternehmen. Ich bilde da auch entsprechend Mitarbeitende in verschiedensten Innovationsmethoden und Werkzeugen aus und moderiere auch den ein oder anderen Innovationsworkshop.
Perfekt, da haben wir auf jeden Fall jemanden dabei, der sehr, sehr viel über das Thema reden kann. Ich stelle dir auch gerade unsere Standardfrage. Was gibt dir denn Energie im Arbeitsalltag?
Spannende Frage. Was gibt mir Energie? Mir persönlich gibt Energie Bewegung. Also ich brauche Bewegung in meiner Arbeit. Also sei es in einem Workshop, dass man mal mit Bewegung in die Kreativtechniken geht, mal einen Listening Walk macht, Walk and Talk einbaut. Und ich selbst lebe Bewegung jeden Tag, indem ich mir vor kurzem ein Walking Pad geleistet habe, das unter meinem Schreibtisch steht, wo ich dann einfach jeden Tag schaue, dass ich auf meine 10.000 Schritte komme, weil das einfach mir während der Arbeit ganz, ganz viel Energie gibt. Und ich habe das Gefühl, ich werde dadurch kreativer. In der Bewegung, wenn ich E-Mails schreibe, wenn ich LinkedIn-Beiträge schreibe, wenn ich an Workshop-Konzepten arbeite, ich habe das Gefühl, da geht dann einfach mehr.
Wie funktioniert das so im Alltag? Kannst du alle Sachen machen? Wahrscheinlich podcasten und gleichzeitig laufen wird eher ein bisschen schwierig.
Ja, da könnte es dann passieren, dass ich dann zu viel schnaufe. wo es wirklich gut funktioniert, ist einerseits alles, was also E-Mails schreiben, E-Mails beantworten, LinkedIn-Beiträge schreiben und dergleichen. Ist also alles, was so schriftlich ist, funktioniert gut. Und auch bei dem ein oder anderen Meeting. Also mache ich jetzt nicht bei jedem Kundenmeeting, aber wenn ich weiß, die Person hat nichts dagegen, ich frage dann auch, du, ist es für dich okay, wenn ich da währenddessen gehe, weil natürlich sieht man das in der Kamera. Und die meisten finden das richtig cool. Und wenn ich weiß, es geht einfach nur um ein Gespräch, wir stimmen zum Beispiel einen Workshop ab, da funktioniert das tatsächlich sehr, sehr gut.
Ja, habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, bisher aber noch nicht umgesetzt. Muss man hier, glaube ich, bei Seibert auch mal einführen. Aber falls ihr das Video sehen solltet, du stehst auch, ne, gerade.
Genau.
Ja, wir haben uns beide mittlerweile angewöhnt zu stehen beim Podcasten. Gibt auch automatisch ein bisschen mehr Energie beim Reden. Also das, man ist automatisch ein bisschen mehr in Bewegung, man kann besser reden, man kriegt viel besser Luft und führt auch dazu, dass man jetzt nicht 2 Stunden lang durchredet, weil irgendwann will man sich dann doch vielleicht nochmal kurz hinsetzen, mal die Füße ein bisschen ausstrecken. Von daher, falls ihr die Chance habt, steht einfach mal ab und zu ein bisschen im Alltag. Falls ihr keine Stehtische habt, es gibt mir dabei diese sehr günstigen, aus Pappe oder Holz Aufsteller, wo man den Laptop auch einfach mal so ein bisschen hoch machen kann und je nachdem, was für eine Arbeit es dann ist, kann man vielleicht auch mal ein Meeting einfach mal kurz im Stehen machen. Wenigstens mal so eine halbe Stunde. Kann ich sehr empfehlen. Ja, lass uns mal einsteigen. Du hattest mir in deinem Podcast die Frage gestellt, was für mich denn Innovationen sind. Die Frage würde ich dir auf jeden Fall sehr gerne direkt zurückgeben. Was bedeutet denn für dich dieses große Wort Innovation?
Ich habe fast vermutet, dass du mich das auch fragen wirst. Ja, was bedeutet für mich Innovation? Ich breche sie mal gerne runter. Innovation ist für mich wie das Geschenk des besten Freundes. Was steckt da dahinter? Wenn ich jetzt meinem besten Freund, meiner besten Freundin ein Geschenk mache und die sich denkt, boah, wow, die Person kennt mich, dann ist das für mich auch das Gefühl, das bei meinen Kunden und Kundinnen entstehen sollte. So, boah, die haben ein Produkt rausgebracht, ohne dass ich gewusst habe, dass es das braucht. Ja, das ist so wirklich so dieser Wow-Faktor, der da dahinter steckt. Und wo der Kunde dann sagt, da bin ich auch bereit, Geld dafür zu bezahlen. Also mal so grob umrissen ist es für mich tatsächlich dieses, Innovation soll sich anfühlen wie das Geschenk des besten Freundes. Für alle, die jetzt mit dieser Geschenk-Metapher nichts anfangen können, ich verwende auch gerne eine Formel, um Innovation zu erklären. Also Innovation ist gleich, ja. Und das sind für mich drei Faktoren ganz, ganz wichtig. Es ist einmal die Idee, die ich brauche, ja, um ein bestimmtes Thema zu lösen, um ein bestimmtes Problem zu lösen, mal dem Wow-Faktor, was eben dieses Geschenk beschreibt, wo ein Kunde, eine Kundin, es kann ja auch jemand Internes sein, wenn wir von Prozessinnovationen zum Beispiel sprechen, wo jemand sagt so, wow, ja, das hilft mir, das macht mir das Leben leichter, das ist etwas, worauf ich gewartet habe. Und der dritte Faktor, also Idee mal Wow-Faktor mal Impact. Es muss in irgendeiner Art und Weise Wirkung haben. Also Wirkung fürs Unternehmen, sei es in Form von Euro, von Einsparungen, neuen Märkten, neuen Zielgruppen. Es braucht irgendeinen Impact, der dahinter steckt. Und wenn diese drei Faktoren gegeben sind, dann bin ich der Meinung, haben wir schon einmal eine gute Basis für Innovation geschaffen.
Misst du die dann überwiegend über ein Bauchgefühl? Also klar, Euros kann man hinten raus messen, zumindest nach der Zeit, dann am Anfang mal ein bisschen schwierig. Aber gerade so dieser Wow-Effekt, das wird wahrscheinlich eher so ein Bauchgefühl dann sein, oder?
Ja, natürlich immer wieder mit Feedback-Schleifen, mit potenziellen Kunden und Kundinnen. Was ist deren Reaktion, wenn die jetzt beispielsweise wirklich das erste Mal einen Prototypen sehen, eine Idee sehen? Wie reagieren die auch darauf? Mit welchen Wörtern beschreiben die? Also vielleicht ein ganz konkreter Tipp. Ich arbeite gerne mit diesen Emotional Response Cards und sage dann so, mit welchen drei Emotionen würdest du das gerne beschreiben? Und das finde ich einfach so schön. Da kann man es dann noch einmal greifbar machen. Was sagen den Kunden und Kundinnen über diese Idee? Was ist denn da die Rückmeldung? Und dann kann ich tatsächlich auch diesen Wow-Faktor messen.
Ja, das muss ich vielleicht nochmal für die erklären, die jetzt nichts mit diesen Karten anfangen können. Sind das einfach so ein großes Kartenset und man sieht drei zufällige und da sind verschiedene Emotionen drauf abgebildet? Oder wie kann man sich
das
vorstellen?
Genau, also dieses Emotional Response Cards kenne ich aus dem Design Thinking Playbook. Ja, es ist einfach eine konkrete Technik aus dem Design Thinking. Das sind so, ich glaube, 50 Karten, ich glaube 50 oder 52, wo wirklich Emotionen draufstehen, wie inspirierend, frustrierend, also ganz unterschiedliche Wörter. Und die decken wir dann quasi auf dem Tisch auf. Und wenn dann ein Kunde mit der Idee das erste Mal in Kontakt kommt, dass wir sagen, wähl bitte drei von diesen Karten aus, die jetzt am besten dein Gefühl gegenüber dieser Idee beschreiben.
Okay, also das hat dann schon sehr viel mit dem Bauchgefühl dann natürlich zu tun. Einmal sich sehr schnell entscheiden und dann kommt die Assoziation, ich lese das Wort und dann denke ich mir, ah ja, das passt und dann greife ich deswegen diese Karte. Mhm. Okay, jetzt haben wir eine Vorstellung davon, was sind Innovationen? Jetzt lass uns mal ein bisschen über deine Reise auch nochmal sprechen, wie du überhaupt zu diesem Thema gekommen bist, dass du dich mit Innovationen beschäftigst. Woher kam dieser Antrieb? Das ist ja nichts, was man jetzt in irgendeiner Form als Ausbildung oder als Studium macht und sagt so, ich werde später mal Innovationen fördern, sondern das muss ja irgendwo hergekommen sein. Erzähl doch mal so ein bisschen was zu deiner persönlichen Motivation dahinter.
Also ich komme ja aus der Automobilindustrie. Ja, also ich war ja lange Zeit als Führungskraft im Bereich Sales and Program Management tätig für Spritzgussbauteile. Also komplett was anderes als heute. Und habe mich da immer wieder mit der Frage beschäftigt, was kann besser gemacht werden, was kann anders gemacht werden, wie können wir unsere Kunden anders begeistern, was ist noch möglich außer dem, was wir ohnehin schon haben. Und ich war immer jemand, die ganz gerne Dinge hinterfragt hat. Ja, ich bin in diesen Job gekommen, ohne eigentlich Ahnung von Spritzguss zu haben. So ehrlich muss ich jetzt sein, ich habe keine Ahnung von Spritzgusswerkzeugen gehabt und habe deswegen sehr, sehr viele Fragen gestellt, die vielleicht den einen oder anderen sehr naiv vorgekommen sind, ja, aber dadurch auch Menschen ins Umdenken gebracht haben. So, warum macht man das eigentlich genauso? Warum ist es genau so notwendig? Und das war dann der Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, ich würde das gern professionalisieren. Und tatsächlich habe ich dann Innovationsmanagement studiert, berufsbegleitend. Also wirklich so Freitag, Samstag an der Fachhochschule. Und habe das dann gelernt, mit Methoden zu hinterlegen, mit Werkzeugen, mit Haltung zu hinterlegen. Und habe dann versucht, diese Dinge einfach in meinem Job umzusetzen. Damals bin ich aber irgendwann einmal so an eine Grenze gestoßen, so quasi nach dem Motto, der Prophet zählt im eigenen Land nicht. Das war so 2011 herum. Und wir haben gerade die Wirtschaftskrise hinter uns gehabt. Es ist nur um Effizienz gegangen. Es ist nur darum gegangen, noch schneller, noch besser, noch günstiger. Und da ist es für mich einfach nicht mehr weitergegangen. Und deswegen dann in die Selbstständigkeit, weil ich gesagt habe, ich glaube, oftmals ist es einfacher, als Externe da Dinge aufzudecken, als es jetzt vielleicht als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter möglich ist.
Ja, ist immer so dieses Thema, dieser Bias, die oder derjenige da intern, komm, der hat doch eh keine Ahnung aus der anderen Abteilung, wir wissen schon, was wir hier tun, etc. Und dann, klar, es hilft, diese vielen Warum-Fragen zu stellen oder ab und zu mal irgendwo reinzupieksen, um Dinge auch anzuregen, gerade wenn man auf diese Warum-Fragen dann keine Antwort bekommt. Aber es ist trotzdem manchmal ein bisschen einfacher, wenn man von außen kommt und dann mal sagt, hey, warum denn? Und wenn der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin diese Frage stellt, dann ist so, ja, warum, braucht dich nicht zu interessieren. Und ja, macht es manchmal ein bisschen einfacher von der Autorität her. Okay. Das heißt, du warst auf jeden Fall schon mal sehr früh dann auch auf dieses Thema gepolt und dann ging es darum, Innovationskulturen bei Unternehmen einzuführen. Lass uns mal über das Thema Kultur an dieser Stelle auch nochmal sprechen. Du hast gesagt, was Innovationen sind, aber was ist dieser Kulturteil da dran? Also ist das eine Haltung für dich? Ist das ein Mindset? Oder geht es bei diesem Thema Innovationskultur auch vor allem eher um so prozessuale Dinge, die stattfinden sollen? Du hast jetzt viele Formate auch schon erwähnt, wie Design Thinking, Listening Walks zum Beispiel, wo es eher schon auch so darum geht, dann Ideen zu kreieren oder beziehungsweise zu Informationen zu kommen. Das wird wahrscheinlich aber nur ein ganz kleiner Teil einer Innovationskultur wahrscheinlich sein.
Kultur ist ja grundsätzlich, finde ich, etwas sehr Schwammiges. Was ist Kultur? Kaum greifbar. Ja? Und oft höre ich dann, ja, meine Mitarbeitenden sind nicht kreativ genug. Oder ich höre, na, unsere Führungskräfte lassen das halt nicht zu und unsere Führungskraft steht dann nicht dahinter und die ändert ja ständig ihre Meinung und ständig sind es neue Ziele. Also ich höre immer, wir müssen was beim Menschen machen. Und ja, Innovation und Kultur haben auch was mit Haltung zu tun, mit Mindset zu tun. Wie denke ich denn über Neues? Wie denke ich denn über mutige Entscheidungen? Wie gehe ich denn damit um, Dinge zu hinterfragen, die vielleicht in den letzten Jahren super funktionierend haben, aber heute nicht mehr funktionieren? Also wie gehe ich hier damit um? Also auch wirklich die Haltung dahinter. Dennoch bin ich der Meinung, dass Kultur ganz, ganz viel geprägt wird durch unsere Strukturen, durch die Rahmenbedingungen, die vorhanden sind, durch Prozesse, die vorhanden sind, durch ungeschriebene Gesetze innerhalb der Organisation, die irgendwo festgelegt worden sind oder wir denken, dass sie festgelegt worden sind in der Vergangenheit. Und all das beeinflusst diese Kultur. Und ich persönlich halte es tatsächlich ganz so nach dem Motto, also der Fredmund Malik, ein Management-Vordenker, hat mir gesagt, geben wir Menschen neue Werkzeuge, neue Prozesse, neue Strukturen, dann wird sich auch ihr Verhalten und damit ihre Haltung und ihr Mindset verändern. Indem sie neue Erfahrungen machen, neue Erlebnisse haben, werden sie auch möglicherweise ihre Haltung dazu verändern. Und genau so sehe ich Kultur, das heißt hier wirklich diesen Auftrag zu haben, Rahmenbedingungen neu zu denken, Strukturen neu zu denken, um damit neue Erfahrungen zu machen und damit dann im besten Fall die Haltung hin zur Innovation zu ermöglichen.
Das sind so diese internen Spielregeln einer Organisation. Das ist praktisch der Rahmen, wie man sich dann verhält. Ich bringe mal gerne dieses Beispiel, wenn man Mensch ärgere dich nicht spielt. Da gibt es klare Regeln, wie das zu spielen ist. Und in dem Fall ist das Ziel dieses Spiels, einer gewinnt, alle anderen verlieren. Das heißt, ich muss immer gucken, dass ich andere Leute schlage. Das heißt, um erfolgreich zu sein in diesem Spiel, muss ich egoistisch denken, weil ich will ja gewinnen. Jetzt gibt es aber auch ganz viele Kooperationsspiele, Brettspiele, die man spielen kann, wo ganz andere Regeln gelten, wo ich nur gewinnen kann, wenn ich mit den anderen Teilnehmenden, die mit mir am Tisch sitzen, kooperiere. Da geht es gar nicht darum, die anderen auszustechen in irgendeiner Form. Und in der Regel können Menschen beide Spiele spielen. Ja, also die können sich an beide dieser Muster anpassen. obwohl sie ja eigentlich das gleiche Verständnis wahrscheinlich von der Welt haben, auch teilweise wahrscheinlich auch die gleiche Haltung haben und so weiter. Aber die Nuancen, wie sie sich dann verhalten letztlich, das gibt dann eigentlich diese Spielregeln vor. Und man könnte sogar an einem Abend mit den gleichen Leuten das eine Spiel und dann das andere Spiel spielen. Und beides würde super funktionieren. Vielleicht, ja, wenn man jetzt ein Kooperationsspiel spielt, vielleicht schafft man es dann nicht immer zu gewinnen und schafft, das Spiel gewinnt vielleicht, aber trotzdem kann man beide Spiele spielen hintereinander. Und das zeigt, dass es nicht an den Menschen an dieser Stelle liegt, sondern eigentlich an dem System. Und das System ist natürlich menschengemacht und daran müssen wir natürlich in irgendeiner Form dann immer arbeiten, weil ansonsten das Thema natürlich nicht funktionieren kann. Wenn ich immer Mensch, ärgere dich nicht spiele in der Firma, dann, klar, dann funktioniert das Thema nicht. Ich muss immer dieses Kooperationsspiel natürlich in irgendeiner Form spielen. Aber lass uns mal da einsteigen. Wir hatten nach der Aufnahme bei dir, hatten wir noch ein kleines Gespräch und da hatten wir über das Thema Ideenmanagement, Innovationsmanagement, KVP, also diese ganzen Themen gesprochen. Jetzt hast du ja schon gesagt, das Thema Kultur hat auch irgendwas mit dieser Struktur und Prozessen und ja, ich sag mal, ja, eine Prozessstruktur auch zu tun. Ist es das, dass wir in Innovationsmanagement auch sowas wie Ideenmanagement, KVP mitdenken sollten? Fragezeichen. Wie stehst du dazu? Wie wird dieses Thema gesehen? Ist das die Antwort darauf, sowas einzuführen?
Es kann eine Antwort vielleicht darauf sein, wenn wir die richtige Wirkung damit erzielen wollen. Ich bringe ein Beispiel. Also wir hatten natürlich bei uns in der Automobilindustrie KVP. Ja, also total groß gedacht. Es hat ein Ideenmanagement gegeben. Es war so alles in einem. Ja, sowohl Verbesserungsideen als wirklich neue Ideen waren alles in dieser einen Ideen-KVB-Plattform. Und ich habe das natürlich genutzt, ja, gerade in der Zeit, wie ich begonnen habe, berufsbegleitend dann zu studieren, habe ja dann neue Methoden kennengelernt, bin da mit meinem Team sehr kreativ an die Sache rangegangen. Wir haben viele neue Ideen entwickelt. Die habe ich dann auf diese Plattform hochgeladen, was geheißen hat, lad das mal hoch. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich in das Büro vom Geschäftsführer geladen worden bin, ja, und er dann zu mir gesagt hat, du Bianca, ich glaube, du hast zu wenig zu tun. Und dann habe ich so gesagt, warum? Ja, du hast so viel Zeit anscheinend, dass du ständig neue Ideen auf diese Ideenplattform hochlädst. Bitte hör auf damit. Und ich glaube, das hat mehrere Gründe gehabt. Erstens war es natürlich ein Mehraufwand, weil jede dieser Ideen ist ja zu ihm auch zur Bewertung gekommen, gleichzeitig auch noch zu anderen Personen zur Bewertung gekommen, also Mehraufwand. Zweitens, wie wird so eine Idee bewertet? Also es gibt ja klare Richtlinien, wie solche Ideen in einem KVB-Prozess bewertet werden müssen. Wenn es eine Einsparung ist, wie viel Prozent bekommt dann der Mitarbeitende, der jetzt diese Idee eingereicht hat? Und da möchte ja kein Unternehmen zu viel rausgeben, ja, sondern das wird dann runter reduziert. Und ich war selbst ganz oft bei diesen Bewertungsgesprächen, in diesen Gremien dabei. Und da ist ganz häufig darüber diskutiert worden, wenn man es wirklich das so hoch ansetzt und wenn es wirklich so ist, dann müsste man dem jetzt mehrere tausend Euro bezahlen. Wollen wir das denn wirklich? Wie kann man das so rechnen, dass da weniger rauskommt? Also das ist, glaube ich, auch ein Grund, dass man sich mit diesen Vielzahl an Ideen gar nicht auseinandersetzen möchte. Und ich glaube, ein weiterer Grund, der dort einfach war, war auch diese Haltung, wir brauchen keine Ideen. Bei uns läuft es ohnehin, ja, wir brauchen das gar nicht, weil das waren wirklich neue Ideen, ja, also keine Verbesserungen, sondern Ideen. Und ich glaube, da war einfach die Haltung nicht richtig, damit so ein Prozess, so eine Struktur funktionieren kann. Weil gleichzeitig hat man auch gefördert, dass es zu einer Art Wettbewerb gekommen ist. Also es hat dann Zielvorgaben an die einzelnen Abteilungen gegeben, wie viele Ideen du pro Jahr als Abteilung eingeben sollst. Das heißt, es hat einerseits bei einigen Teams dazu geführt, dass halt alles eingegeben worden ist. Ja, also wirklich von der Schnitzelsemmel-Idee, ich nenne es das gern so, wenn dann drinnen steht, wir möchten im Automaten auch Schnitzelsemmeln drinnen haben, bis hin zu etwas, was ich ohnehin aus meinem täglichen Tun mache, weil das einfach zu meinem Job gehört. Also da ist alles drinnen gelandet. Bis hin zu einem Wettbewerbsdenken. Wer gibt die meisten Ideen ein? Ich glaube, das ist einfach die falsche Haltung dahinter. Ich glaube, das ist die falsche Wirkung, die wir damit erzeugen wollen. Und dann bin ich der Meinung, es schadet eher der Innovation, als dass das förderlich wäre.
Definitiv. Da waren jetzt ein paar Punkte drin. Ich würde diese doch sehr toxischen Themen, die da teilweise aufgekommen sind, gerne noch mal kurz diskutieren, weil ich die auch immer wieder feststelle. Also gerade diesen ersten Satz, den du gesagt hast mit Bianca, du scheinst nichts zu tun zu haben, wenn du so viele Ideen dort einpflegst. Hör mal auf damit. Und erstens mal führt es diese Idee, ein Ideenmanagement ab absurdum einzuführen, wenn ich sage, du sollst da keine Ideen mehr einpflegen, aber ist vielleicht mal eine ganz andere Thematik. Aber dieses, du scheinst nichts zu tun zu haben, warum beschäftigst du dich mit dem Thema Ideen und Innovation und dem Fortschritt der Organisation? Und das ist etwas, was ich immer wieder feststelle in Organisationen, wenn ich mit ihnen rede, dass das so negativ aufgenommen wird. Dass das so, ja, wir müssen das ja machen, weil wenn da mal so diese große Big-Bang-Idee reinkommt, dann will ich die mitbekommen. Aber diesen ganzen Kleinkram, die Leute sollen ihren Job machen, die sollen an dem operativen Tagesgeschäft arbeiten. Und eigentlich verweigert man sich ja durch solche Prozesse und durch solche Ideen, die man dort einkippt, der wirklichen Innovation, weil man ja eigentlich möchte, dass die Leute eher arbeiten. Und zwar operativ das tun, was sie gestern auch schon getan haben. Also null Fortschritt, null Innovation eigentlich vorantreiben. Woher kommt das? Also warum wird dieses Thema Innovation in den Köpfen so falsch aufgenommen, dass die Leute sich mit diesen Ideen, die die Leute einbringen, also da gibt es ja jemanden, der Ideen einreicht, der anscheinend einen Findergeist hat, der irgendwie die Welt verändern will. Vielleicht mag das auch sein, dass du dann vielleicht auch zu viele Ideen einreichst und man vielleicht auch mal ein bisschen bremsen müsste und sicherlich vielleicht auch mal drüber reden muss, wenn du jeden Tag 10 Ideen einreichst, ob man das nicht vielleicht ein bisschen strukturieren kann und so weiter. Aber einfach nur zu sagen, hey, hör mal auf, das ist zu viel, ist natürlich das falsche Vorgehen. Woher kommt diese Einstellung da an der Stelle?
Gute Frage. Ich habe mir natürlich diese Frage damals auch gestellt, woher kommt denn diese Einstellung? Und in dem ganz speziellen Fall damals war es einfach auch die Angst, am Stuhl zu sägen. Also diese Angst vor Irrelevanz. Das ist ja eine der Urängste von uns Menschen, ist die Angst vor Irrelevanz. Ja? Wenn ich da jetzt Mitarbeitende habe, die fortschrittlich denken, die neue Ideen haben, die Dinge hinterfragen, braucht es mich dann als Führungskraft überhaupt noch? Und in dem ganz konkreten Fall war es wirklich die Angst davor, dass ich an seinem Stuhl säge, ja, was aber gar nicht meine Intention war und ich diesen Job gar nicht haben hätte wollen. Also das, glaube ich, kann ein Grund sein, also wirklich auch diese Angst vor Irrelevanz. Das wäre eine so eine Möglichkeit, die ich hier sehe und immer wieder auch von Führungskräften auch so zurückgespiegelt bekomme, dass das tatsächlich ein Thema ist. Dass sie da oftmals Angst davor haben, diesen Kontrollverlust zu haben. Ja, wenn da jetzt neue Ideen kommen, was hat das jetzt für einen Mehraufwand, was bedeutet das eigentlich für uns als Unternehmen, da muss ich ja eine Entscheidung treffen, was ist, wenn ich die falsche Entscheidung treffe. Also ich glaube auch diese Angst wirklich da zu versagen vielleicht, ja, diese Angst davor, eine falsche Entscheidung zu treffen, ich glaube, das spielt da tatsächlich auch mit rein, was ich da immer wieder in Unternehmen auch erlebe. Und ich glaube, dass es auch ist, dass wenn es Ideen da eingereicht werden in so einer Ideenplattform, dass die oftmals mehr oder weniger gut oder schlecht beschrieben ist. Weil wie viel Zeit nimmt man sich damit? Und jetzt muss das jemand bewerten, zum Beispiel eine Führungskraft, ein Innovationsmanager, ein Ideenmanager oder Ideenmanagerin, die müssen das bewerten. Und die lesen da jetzt vielleicht ein, zwei Sätze dazu, ohne die ganze Geschichte dahinter zu verstehen. Wie ist es überhaupt zu dieser Idee gekommen? Also ich glaube auch dieses fehlende Management-Buy-in, würde ich das erstmal bezeichnen, spielt da mit, weil ich habe mich vielleicht schon seit Wochen mit dieser Idee beschäftigt. Für mich ist das ganz, ganz klar, dass das einen vollen Mehrwert hat. Aber derjenige, der das dann entscheiden soll, hatte diese ganze Geschichte nicht mitbekommen und bekommt dann quasi auf seinem Ideenblatt eine Kurzzusammenfassung und soll dann wieder eine Entscheidung treffen. Also ich glaube, auch das spielt tatsächlich mit. Da sage ich immer
Skin
wieder,
in the Game sein, also ja, gar nicht genau an diesen Problemen dran sein. Und dann gibt es häufig auch diese Zeichenbeschränkung. Du kannst das ja gar nicht so ausführlich häufig in die Systeme schreiben, wie die Systeme oder diese Idee auch komplex ist. Das führt ja auch dazu, dass ich so eine Summary bekomme, wie du es gerade gesagt hast. Und dann soll ich da auf Basis von 400 Zeichen als Führungskraft in einem Bereich, mit dem ich überhaupt nicht auskenne, seit 2 Jahren vielleicht nicht mal mehr vor Ort war, entscheiden, ob diese Idee jetzt sinnvoll ist oder nicht. Ist ja auch eine Mammutaufgabe. Das kann die Person überhaupt gar nicht in Zweifel.
Eben. Also das finde ich auch vom System her, dann dürfte man jetzt auch das System vielleicht überdenken, ja. Aber das war bei uns halt wirklich so dieser klassische Ablauf. Und ich glaube, wenn wir uns da auch als Ideengeber oder Ideengeberin an der eigenen Nase packen und mal schauen, wie kann ich das dann aufbereiten, damit ich dieses Management-Buy-in überhaupt bekomme, damit verstanden wird, was dieser Mehrwert dieser Idee ist, welches Problem da gelöst wird, Haben wir vielleicht sogar Zahlen, die dieses Problem auch belegen? Gibt es irgendwelche Kundenumfragen beispielsweise, irgendwelche Reklamationen, die wir dazu bekommen haben? Haben x Kunden den Wunsch geäußert? Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, hier auch als Ideengeberin da wirklich auch zu sagen, auch da liegt ein Anteil vielleicht an mir, weil ich das gar nicht entsprechend gut rübergebracht habe.
Ja, ist ja auch nur diese eine Information. Also ist ja auch on point praktisch zu definieren, was ist die Herausforderung. Du beschäftigst dich so lange damit und dann musst du auf einmal innerhalb von 500, 800, 1000 Zeichen die ganze Welt beschreiben, die teilweise ja sehr, sehr komplex ist an der Stelle. Das kann dem ja gar nicht gerecht werden. Mhm. Und ja, ich glaube, wir können hier einen kleinen Schlussstrich drunter ziehen. Thema Ideenmanagementsysteme, KVP-Systeme können einen guten Einfluss haben. Aber Vorsicht, wenn sie falsch eingesetzt werden mit den falschen Intentionen. Du hast noch ein paar andere sehr negative Dinge gesagt, mit da sind dann Wettbewerbe gemacht worden, mit man muss eine gewisse Anzahl an Ideen einreichen. Und ja, Menschen sind kreativ, aber nicht auf Knopfdruck. Und klar, dann kommt halt sowas wie der Automat, könnte man Semmelbrötchen vertragen. Herzlichen Glückwunsch, das wird die Firma bestimmt schlagartig verändert haben. Und das macht halt keinen Sinn. Und das merkt man immer wieder in den Systemen. Und wenn ihr so eins habt, könnt ihr mal reingucken. Ich würde euch jetzt einfach mal unterstellen, dass da auch Ideen drin sind, die da absolut nicht reingehören, weil es einfach in der Natur der Sache liegt, dass das dann automatisch passiert. Also entweder kommen da sowas rein oder was auch mal häufig passiert ist, dass diese Systeme, wenn man da so reinguckt, nach 2 Jahren halt irgendwie 10 Ideen drin rumgeistern, weil keiner mitmacht und ja, keinen richtigen Einklang gefunden hat. Lass uns mal davon weggehen und lass uns mal über echte Innovationen sprechen, über echte Innovationskultur. Jetzt nehmen wir mal vielleicht das Beispiel, ich bin jetzt an so einem Punkt, den wir es gerade skizziert haben. Ich habe da so ein System, das läuft nicht so richtig. Ich will aber eigentlich mal was verändern. Ich möchte eine Innovationskultur einführen und zwar richtig. Was sollte ich denn tun? Wo ist denn so dieser Startpunkt, dass ich diese ganze Kette der Innovationskultur einführen kann und sozusagen meine Company eine Ideenmaschine generiere, dass ich ständig auf Innovation getrimmt bin und damit auch sauber innerhalb der Firma umgehen kann? Lass uns mal anfangen. Wie würde der Startpunkt aussehen?
Also Startpunkt für mich ist tatsächlich, mal das Problem zu verstehen. Ja, also ich arbeite sehr viel, ich habe vorher schon Design Thinking erwähnt, ich arbeite sehr viel mit dieser Haltung, die da dahinter steckt. Also Schritt Nummer 1, den ich mit den Unternehmen immer gehe, ist, dass wir uns ein Team zusammenstellen, Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen einladen, um einmal zu verstehen, warum ist es denn noch nicht so? Warum haben wir noch keine Kultur, wo das möglich ist? Was verhindert es aktuell, dass wir anders denken, dass wir mutig denken, dass wir experimentierfreudig sind? Was sind also Faktoren, die uns aktuell zurückhalten? Also wirklich ein schönes Setting, es kann in einem Open-Space-Format sein, Workshop-Format sein, wirklich mal zu verstehen, warum ist es denn heute noch nicht so?
Was kommt so typischerweise raus? Also das würde mich interessieren. Was kommt da so typischerweise für Ergebnisse raus?
Letztens war eine ganz typische Ansage, die ich immer wieder höre. Und das war letztens wieder, wir haben ja gar keine Zeit dafür, weil wir absoluten Work-Overload haben. Es wurden Stellen abgebaut und jetzt muss noch mehr gearbeitet werden. Also Ressourcenthema ist ein riesengroßes Thema. Und letztens habe ich auch gehört, wieder mal so, unsere Führungskräfte unterstützen das ja nicht.
Okay.
Also das höre ich auch immer wieder. Bürokratie, es dauert alles zu lang. Es müssen hunderte PDFs und PowerPoint-Folien für eine kleine Idee oder für eine Idee produziert werden. Also das sind so typische Dinge, die da rauskommen. Ja? Also eher so die Klassiker tatsächlich, so die eh klar Themen. Aber das sind so die halt am häufigsten rauskommen tatsächlich. Und also da ist es immer wichtig, wirklich zu verstehen, woran liegt es denn, dass es jetzt aktuell noch nicht so ist. Was ist uns nicht dienlich? Was verhindert es denn aktuell? Und was wollen wir denn stattdessen? Also ich finde es auch immer wichtig, sich die Frage zu stellen, nicht nur dieses Problemdenken, sondern was wollen wir denn stattdessen haben? Wie sollte es stattdessen sein? Das ist mal der erste Schritt, der für mich ganz, ganz wichtig ist, zu wissen, wo stehen wir, wo wollen wir hin. Und dann arbeite ich wahnsinnig gerne mit Experimenten. Das heißt, dass wir uns überlegen, auf Basis dieser Probleme bestimmte Hypothesen bilden und überlegen, was können wir jetzt ausprobieren, das uns für die neue Kultur förderlich ist. Also was wäre möglich? Das kann es zum Beispiel sein, wir haben in einem Unternehmen festgestellt, dass tatsächlich Führungskräfte zu stark in der Kontrolle drinnen sind, ja, zu wenig Freiraum lassen, immer alles ganz genau wissen müssen, wo dann ein Experiment gestartet worden ist mit den Führungskräften über 6 Monate lang, hier mit einem ganz speziellen Konzept, dem sogenannten Host Leadership Konzept, hier zu arbeiten, um Freiraum für Mitarbeitende zu schaffen. Das war jetzt ein so ein Experiment, das da rausgekommen ist im Bereich der Führungskräfte. Wir haben dann zum Beispiel auch festgestellt, in einem anderen Unternehmen war zum Beispiel ein Experiment, lasst uns doch mal zu einer Fragestellung, die uns beschäftigt, die gerade ganz, ganz wichtig ist für uns, wo wir was neu denken wollen, also ein Produkt komplett neu denken wollen, lasst uns da doch mal probieren, mit einer Innovation Community zu arbeiten. Also Menschen, die Lust auf dieses Thema haben, hier wirklich über mehrere Wochen zusammenkommen zu lassen, moderiert über also mit Innovation Facilitators, die da wirklich unterstützen, und lasst uns schauen, was da rauskommt. Also das sind so Experimente, die dann aus so einem Setting rauskommen, die dann über einen bestimmten Zeitraum gehen, wo wir dann schauen, welchen Impact hat denn dieses Experiment auf die Kultur.
Das klingt jetzt aber auch schon relativ groß, wenn ich jetzt, also in meinem Kopf gibt es jetzt gerade dieses Bild, ich habe da so eine Fragestellung, vielleicht habe ich ein Business-Problem, vielleicht auch einen Markt, wo ich überlege, okay, was ist das nächstgrößere Produkt, was ich jetzt bauen könnte? Jetzt kommt mir so Apple vielleicht in den Sinn. Was ist das Next Big Thing, was ich jetzt baue? Mhm. Das könnte eine dieser Fragen sein, und dann versuche ich das über diese Prozesse, die du gerade skizziert hast, dann vielleicht herauszufinden, indem ich vielleicht, das Display abschaffe und vielleicht nur noch eine KI-Eingabe habe und das vielleicht das nächste große iPhone dann vielleicht sein könnte. Das klingt jetzt sehr, sehr groß, auch so als Innovation, und auch sehr kompliziert und auch von dem Potenzial zu scheitern auf dieser Reise natürlich auch sehr, sehr groß. Was ist denn so dazwischen, so eine Stufe drunter? Wie geht man denn mit so diesen vielen kleinen Themen um, die so tagtäglich vielleicht auch stattfinden, wo ich jetzt vielleicht auch nicht immer so eine große Frage dahinter habe, was ich denn genau erreichen will, sondern die mir so on the run, also im operativen Tagesgeschäft in irgendeiner Form auffallen, weil der Kunde mir ein Feedback gegeben hat, weil ich morgens auf dem Weg zur Arbeit irgendwie die Idee hatte, da irgendwas jetzt besser zu machen etc. Was ist denn mit diesen Themen? Wie kann ich die denn im Alltag einfangen?
Wir haben da zum Beispiel bei einem Unternehmen, das habe ich sehr spannend gefunden, es war auch ein Experiment, das vielleicht etwas größer gestartet hat, aber genau um diese Themen hier von sich aus über Eigeninitiative dann anzupacken und anzugehen, weil ich glaube, das, was du gerade ansprichst, kommt sehr, sehr häufig vor. Wir sind beim Kunden vor Ort, dort hören wir was. Was passiert jetzt damit? Gebe ich das jetzt in ein KVB-Tool ein, wo es dann vielleicht versandert? Gehe ich zu meiner Führungskraft? Was mache ich denn mit diesen Dingen? Und dieses Unternehmen hat für sich beschlossen, interne Design-Thinking-Moderatorinnen und Moderatoren auszubilden, aus den unterschiedlichsten Bereichen, um damit diese Haltung sozusagen zu entwickeln, ja, in den verschiedensten Teams. Wenn da eine Idee ist, wie kann ich die sehr schnell, sehr effizient vielleicht einmal skizzieren, weiterentwickeln, prototypen, mir Feedback einholen. Und dort sehen wir jetzt sehr schön, also klingt vielleicht auch im ersten Moment groß, aber wir sehen einfach, die hören was beim Kunden vor Ort, gehen dann kurz ins Team rein, überlegen, was machen sie damit. Also wirklich sehr eigeninitiativ, weil dieses Denken jetzt einfach verinnerlicht worden ist. Und wie kann ich das schnell wieder zurücktesten, ob ich das richtig verstanden habe beim Kunden? Und das finde ich auch eine schöne Möglichkeit, dass wir sagen, ich brauche jetzt gar nicht mehr dieses Ideenmanagement, ich brauche keinen großen Workshop dafür, sondern dieses Denken zu haben, ich habe da jetzt was gehört, ich weiß, was ich damit tun kann, wie ich das schnell aufbereiten kann, wie ich das schnell testen kann, um dann entsprechend das auch in die Umsetzung zu bringen.
Ja, ich höre zwei Dinge raus, die da zentral wichtig sind. Das eine ist, ein paar Freiräume und auch die Skills zu haben, sowas dann auch mal schnell umsetzen zu können. Du hast jetzt Design Thinking angesprochen, es gibt noch ganz viele andere Möglichkeiten, aber sozusagen schnell in so eine Prototypenphase zu kommen. Da ist irgendetwas, ich will das in irgendeiner Form skizzieren. Und das Zweite ist, auch diese dezentrale Struktur zu haben, also an Ort und Stelle, wo diese Innovation, diese Idee oder auch die Herausforderung beim Kunden existiert, Und mit dieser Möglichkeit, diesem Skill-Level, dann auch sofort in so ein kleines Experiment dann wahrscheinlich auch reinzugehen, zu sagen, genau. Hey, wenn ich jetzt im Vertrieb bin und ich habe da irgendwas gemerkt, einfach zu sagen, okay, ich gehe nach Hause, mache mir kurz Gedanken darüber, investiere eine Stunde, baue vielleicht ein Prototyp, probiere es bei den nächsten 3 Kunden aus, vielleicht war es dann erfolgreich und dann habe ich auch schon mein Proof of Concept praktisch fast schon abgeschlossen, weil ich habe einen Beweis, in dem Fall 3 von 3 hat funktioniert, kann auch Zufall gewesen sein, aber man hat zumindest eine Grundlage, wo ich sagen kann, okay, jetzt können wir mal ein bisschen größer darüber diskutieren und auf der Basis dann diese Idee auch weiter im Prozess wahrscheinlich dann kippen. Das heißt, es braucht an so einer Stelle eine dezentrale Struktur und es braucht die Skills, dass die Leute schnell und leichtgewichtig diesen Gedanken, den sie haben, in irgendeiner Form auch vorantreiben können. Richtig?
Genau. Also ich möchte jetzt kurz nochmal drauf zurückkommen und du hast das so schön zusammengefasst, ja, dieses Dezentrale. Ich bin der Meinung, Innovation darf und soll überall im Unternehmen entstehen. Also es ist nicht nur in der Innovationsabteilung oder nur bei den Innovationsmanagerinnen und Innovationsmanagern, also im Elfenbeinturm. Hm. Wie ich damals begonnen habe, Innovationsmanagement zu studieren, also berufsbegleitend, war ja wirklich noch das Verständnis, dass ein Innovationsmanager oder ich als Innovationsmanagerin irgendwo in einem Elfenbeinturm sitze und die nächste Innovation rausbringt. Das war damals noch das Verständnis, das war so 2005, 2006. Ja? Da war so das noch, der Innovationsmanager, der sitzt wo und entwickelt die neue Idee. Und kommt dann und sagt so, hey, ich habe den großen Wurf. Das ist es ja aus meiner Sicht nicht, ja, sondern es sind diese ganz vielen kleinen Stellschräubchen, weil jeder einfach ein anderes Ohr hat, jeder einen anderen Blickwinkel hat und jeder auch an einer anderen Stelle tätig ist, ja. Und es kann genauso die Buchhalterin bitte sein, ja, die irgendwie merkt, bei diesem Tool ist es total aufwendig, irgendwas zu machen und sich überlegt, wie kann ich das besser machen? Wie kann ich das effizienter machen? Was kann ich da schnell ausprobieren, ohne dass es jetzt gleich mehrere 1.000 Euro kostet, damit ich herausfinde, ob das vielleicht wirklich anders besser funktioniert. Und das finde ich so schön. Das ist für mich eine Innovationskultur, wenn Innovation bei jedem Einzelnen entstehen darf und kann und jeder auch dieses Denken hat, jetzt habe ich da was gehört, da probiere ich jetzt was aus, ich mache mal ein paar Gedanken und schaue, ob es funktioniert.
Ja, wie geht man dann weiter? Jetzt habe ich diese dezentrale Struktur hoffentlich geschaffen. Ich habe den Leuten Skills an die Hand gegeben. Das kann Design Thinking sein, das kann auch viele andere Themen noch sein. Ich glaube, das können wir mal auslassen, sonst reden wir da nicht noch mal eine Stunde drüber. Da kann man sich mit dir wahrscheinlich am besten 1:1 nochmal unterhalten. Was passiert dann? What's next? Also jetzt habe ich diesen Prototypen, ich habe diese dezentrale Struktur, ich bin da an der Idee dran. Was passiert weiter in der Kette?
Meinst du es in Bezug auf die Innovationskultur oder in Bezug auf die Idee? Oder?
Also auf die beides dann. Also was passiert mit dieser Idee? Die wird ja weiter, diese Innovationskultur ist ja auch eine Kette, die du beschrieben hast, genau. Wo sozusagen von ganz vorne klein bis hinten dann auch später mal zum Rollout sozusagen, also bis zur Implementierung, dass es vollkommen normal ist, beim Kunden vielleicht auch landet etc. Und jetzt muss ich ja aus diesem Prototyp-Idee, jetzt muss da ja irgendwie was passieren. Wie sieht das in der Innovationskultur aus? Wie gehe ich damit um? Starte ich dann diesen plötzlich großen KVP-Prozess oder versuche ich das auch irgendwie leichtgewichtig da in der Organisation dann auch zu implementieren?
Ich glaube, da muss man jetzt wirklich schauen, was sind die Gegebenheiten innerhalb der Organisation. Ich kenne Unternehmen, die holen das quasi dann wirklich in ein Speedboot raus und sagen, komplett losgelöst von der Unternehmensstruktur, lasst uns hier weiter denken, lasst uns da weiter tun, weil sobald es in der Unternehmensstruktur landet, dauert es zu lange. Ja? Ich kenne aber auch Unternehmen, die einfach dafür einen, je nach Größe der Idee, verschiedene Innovationsprozesse gestaltet haben. Die sagen, okay, wenn es eine kleine Verbesserung ist, dann gehen wir Prozess A. Wenn es etwas Größeres ist, dann gehen wir Prozess B. Und ansonsten müssen wir vielleicht sogar in den Prozess C wechseln. Also das kenne ich auch. Ja. Deswegen gibt es da keine Pauschalantwort aus meiner Sicht. Die Frage ist, wie können wir diese Idee jetzt Schritt für Schritt vorantreiben, um am Ende immer wieder auch regelmäßig neue Entscheidungen treffen zu können? Kann das in unserer Struktur, die wir haben, passieren? Oder braucht es vielleicht sogar eine andere Struktur? Das ist tatsächlich total individuell aus meiner Sicht jetzt und aus meiner Erfahrung, wie hier vorgegangen werden kann. Was es hier ganz, ganz dezidiert braucht, und es ist völlig egal, wie die Struktur ausschaut, ist immer jemanden, der das Ganze vorantreibt. Mhm. Also einen Sponsor, einen Promoter, also jemand, der am besten vielleicht sogar im C-Level angesiedelt ist und wirklich das Ganze vorantreibt und immer wieder auch dahinter ist, Ressourcen freigibt, Entscheidungen trifft. Das ist aus meiner Sicht tatsächlich sehr, sehr wichtig. Vor allem aber in einem bestimmten Grad, wenn die Idee dann vielleicht auch sogar schon erste Euro kostet, ja, wenn wir zu Kunden gehen müssen. Aber für mich wichtig, also noch einmal so zusammengefasst und auf den Punkt gebracht, ist es hier wirklich individuell zu schauen, was braucht denn diese Idee jetzt und dieses Team, das da vielleicht arbeitet. Und nicht alles muss in einen Prozess reingequetscht werden. Ja, also das finde ich immer wichtig, dass wir schauen, was braucht denn diese Idee, welche Struktur können wir für diese Idee aufbauen, damit diese Idee schnellstmöglich getestet und im besten Fall umgesetzt werden kann.
Ja, du hast jetzt gesagt, es braucht einen Sponsor an der Stelle. Ich erlebe das sehr häufig, dass dann viele Ideen generiert werden, viele Change-Themen vorangetrieben werden und dann landet das Ganze beim C-Level, hast du gesagt. Ich kenne das bei Kunden, da hat der C-Level oder die C-Level dann plötzlich halt irgendwie 10, 15, 20, 30 Change-Themen plötzlich auf dem Tisch und dann wird so erwartet, dass diese eine Person das dann auch irgendwie inhaltlich vorantreibt. Wissen wir, glaube ich, alle, dass das nicht geht. Da gibt es ja häufig dann auch Teamstrukturen und drunter, die das dann eher auch in der operativen Ebene tun. Aber trotzdem gibt es diese eine Person, die da oben irgendwie so dranhängt. Und dann merke ich, umso mehr Ideen, umso langsamer dann doch wieder die Innovationskultur automatisch. Sollte es so ein Limit geben, die eine Organisation sich festsetzt? Wie viele Innovationen vertragen wir? Also dieses Thema Run the Business versus Change the Business auch sehr klar strukturiert anzugehen und auf Unternehmensebene vielleicht auch sichtbar zu machen. Also es ist ja nicht immer so einfach, dass ich sage, hey, ich generiere da eine Idee und dann trifft es halt nur diese dezentrale Stelle. Wenn ein neues Produkt existiert, dann trifft es halt plötzlich auch das Marketing, den Vertrieb, die Leute, die vielleicht die Produktwebseite programmieren, dieses Branding machen etc. Also da kommen ja jetzt ganz, ganz viele andere Teams, die davon eine Abhängigkeit haben, die sich das jetzt nicht ausgedacht haben. Das Marketing hat sich jetzt nicht ausgesucht, dass da plötzlich ein neues Produkt um die Ecke kommt, sondern die hatten im Zweifel schon ihre Roadmap, woran sie arbeiten. Und dann gibt es das C-Level, die halt sagen, oh, coole neue Idee, wir müssen. Und auf einmal hat man so einen ständigen Treiber in der Organisation und hat so das Gefühl, dass man diesem ganzen Innovationsthemen auch so ein bisschen hinterherhetzt. Ich skizziere explizit diese Welt, weil ich das auch sehr häufig erlebe. Auch wir bei Seibert hatten das eine Zeit lang, dass wir uns mehr mit diesen Treibern beschäftigt haben als so mit Run the Business. Und wir auch dann gemerkt haben, oh, halt, stopp, das war ein bisschen zu viel hier an der Stelle. Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen skizzieren, wie man das auch strukturell reinbringt in so eine Organisation, damit man eben nicht in so einen Überlauf dann reinkommt.
Ganz ein wichtiges Thema, das du da ansprichst. Also ich glaube, wichtig ist, dass dieser Promoter ja nicht von sich aus immer die Entscheidung dann trifft, sondern sehr wohl Rücksprache auch hält mit den Teams, die jetzt da auch betroffen sind. Was bedeutet das? Weil wenn ich etwas dazugebe, dann muss mir auch bewusst sein, dass was anderes vielleicht rausfallen muss. Und das ist für mich die zentrale Frage und ich spreche da ganz häufig von Exnovation. Exnovation ist die zweite Seite der Medaille der Innovation, also dass etwas weg darf. Und da frage ich dann, also wenn jetzt jemand wirklich diese Idee einlässt, ja, und sagt, hey, das ist super wichtig und das CTO, CEO sagt auch, super wichtig, machen wir, dass uns dann aber auch bewusst ist, was bedeutet das jetzt für das, was ohnehin schon läuft, sei es jetzt Innovationsprojekte, als auch das laufende Business. Und was darf dann weg? Was bedeutet das? Welchen Einfluss hat diese neue Idee auf das, was schon da ist? In der Prioritätenliste, oder was fällt dann auch raus? Also das ist etwas, wenn wir von einer Struktur vielleicht sprechen, dass ich mit meinen Organisationen auch immer mit Exnovation arbeite. Und immer wenn uns Neues dazukommt, wir uns immer ganz bewusst die Frage stellen, was fällt jetzt dadurch raus oder was wird dadurch vielleicht unwichtiger?
Wie gut funktioniert das?
Loslassen ist immer ganz, ganz schwer, tatsächlich. Ja. Also die tun sich schwer, Dinge rauszunehmen, loszulassen, aber da lasse ich dann nicht locker. Dabei habe ich jetzt natürlich wieder den Vorteil als Externe. Ja. Es wird dann schon einmal geschaut und verhandelt, wie können wir dann vielleicht doch noch die Ressourcen aufbringen. Ja. Aber da finde ich es einfach wichtig, dass das Commitment dann von allen kommt und nicht nur dieses Ja, weil es halt das C-Level gesagt hat, sondern da sind wir aber auch wieder im Kulturthema drinnen. Wie viel Vertrauen habe ich und wie sehr darf ich dem C-Level auch einmal rückmelden, jetzt ist aber Schluss, jetzt geht wirklich nichts mehr. Oder sage ich einfach nur, mach mal. Ja, also da sind wir ja mitten im Innovationskulturthema drinnen. Und da finde ich es einfach ganz, ganz wichtig, immer wieder auch Reviews durchzuführen. Also ich komme auch aus der agilen Welt und arbeite wahnsinnig gerne auch in diesen Innovationsprozessen immer wieder in Sprint-Dynamiken, immer wieder mit Reviews, damit wir uns da nicht überlasten tatsächlich, ja, sondern gemeinsam sagen, was ist denn jetzt in der nächsten Etappe, also wir sprechen über 3-Monats-Etappen, was ist in der nächsten Etappe möglich, was schaffen wir wirklich? Und wenn dann ein Thema danach dazukommt, ja, dann heißt es aber auch, dass ein anderes Thema in der Priorität runterrutscht.
Ja, da merkt man, dass das Thema Innovationskultur oder auch Innovationsmanagement nicht separat und alleine in Organisationen existieren kann, sondern wir springen jetzt schon in Strategieplanung rein, springen vielleicht auch in die Visionenplanung rein. Wir sind vor allem viel bei dem Thema Führung mit drin, können an dieser Stelle ohne die Führungskräfte nicht diese Innovationen vorantreiben. Und die Führungskräfte haben einen sehr hohen Anteil, so wie ich dich jetzt auch verstanden habe, daran, ob sie ja diese Innovationen auch sauber einplanen können. Weil ich glaube, das kennen wir alle, ne? Was sind wichtig von den 25 Themen? Die 24. Aber die 25 wäre eigentlich auch schön, wenn wir die noch machen würden. Können wir die nicht auch noch auf die Liste schreiben? Und dann setzt man sich dahin und fragt sich, was können wir denn rausstreichen? Ja, nichts. Ja, wir müssen das irgendwie alles machen. Und das ist ja häufig die Realität, die die Teams abkriegen, gerade in der heutigen Welt, wo die Firmen ja teilweise auch noch Personal abbauen, großer Marktdruck da ist. Loslassen ist nicht gerade die Stärke von Organisationen, das würde ich jetzt einfach mal so unterstellen. Das ist unfassbar schwierig, sondern man versucht dann trotzdem immer mit der Mannschaft, die man hat, es trotzdem irgendwie zu machen. Ja, lass uns doch erstmal anfangen, wir gucken mal, ob das läuft und wenn das läuft, dann stellen wir schon eine Person ein, keine Sorge. Aber es summiert sich ja in der Organisation auf. Also selbst wenn ich dann sage, ja, wir entwickeln da ein neues Produkt, mach doch mal ein halbes Jahr bitte das eine Produkt gerade mit, dann reduziert doch mal die Arbeitsstunden bei den anderen Produkten so ein bisschen. Kann man vielleicht auch mal von dem Team verlangen, dass man sagt, ihr müsst ja erstmal anlaufen und dann stelle ich dann schon nochmal einen Entwickler und eine Entwicklerin ein. Aber dann braucht man ja plötzlich Kapazitäten beim Testing, bei den DesignerInnen, im Marketing, im Sales und so weiter. Ne? Und das summiert sich dann irgendwo auf. Und irgendwo gibt es immer diesen Flaschenhals. Und man sagt, ja, ich kann nicht noch mehr Marketingleute einstellen. Dann hocken dann da plötzlich 3 Marketingmenschen für 100 verschiedene Produkte. Und man fragt sich dann so, ja, wie sollen die denn alle überhaupt gerecht werden? Das geht überhaupt gar nicht. Und da merke ich immer wieder, dass solche Blasen entstehen in Organisationen, dass man sich nicht Gedanken macht, wenn man alle Themen mal auf den Tisch bringt, wo schneidet man denn auch mal raus und wo priorisiert man denn auch mal richtig? Und da sind wir dann gar nicht mehr bei dem Thema Innovationsmanagement, sondern in ganz anderen Themen eigentlich gerade drin. Muss es deswegen super wichtig sein, dass das Thema Innovationsmanagement vielleicht auch irgendwie ein Team ist, was sehr stark im Enablement arbeitet, was mit anderen Teams zusammenarbeitet, um dieses Enablement in diesen vielen verschiedenen Bereichen wie Marketing, Vertrieb etc. dann auch zu realisieren und auch zu sensibilisieren?
Ja, also ich habe tatsächlich sehr, sehr gute Erfahrungen mit so Innovation-Enablern, Innovationsermöglicherinnen, ja, die es wirklich auch einerseits diese Haltung immer wieder bringen, so was steckt denn überhaupt hinter Innovation, aber die Teams eben auch dabei unterstützen, über bestimmte Dinge nachzusprechen, die genau diese Fragen stellen. Was darf denn dafür weg? Ja, was ist denn jetzt wirklich wichtig? Und nicht alle 25 Themen sind gleich wichtig, sondern da auch vielleicht das ein oder andere Tool zur Verfügung stellen, damit das vielleicht einfacher wird, ja, damit ihr wirklich einmal vielleicht anders drüber nachdenken, was wichtig und was unwichtig ist oder weniger wichtig ist. Also ich glaube, dass es diese Personen braucht und ich glaube, die braucht es innerhalb der Organisation, weil ich als Externe sage immer, ich bin punktuell dabei. Ich bekomme gar nicht alles mit, was dort passiert, ja. Und das finde ich dann oft so schade, weil du bist mal in einem Workshop, du bist vielleicht einmal in mehreren Workshops und in Coachings. Aber ich glaube, du brauchst diese Innovationsermöglicherinnen innerhalb der Organisation, die schnell greifbar sind, die auch bestimmte Sorgen und Ängste verstehen, die die ganzen Strukturen vielleicht auch besser verstehen, ja, oder zumindest im Hinterkopf haben. Und die da die Teams einfach gut unterstützen können und auch den Freiraum haben, die ein oder andere kritische Frage vielleicht zu stellen.
Ja, halte ich auch für sehr, sehr wichtig. Vielleicht sogar auf C-Level-Ebene, vielleicht auch einen Chief Innovation Officer letztlich zu haben oder Officerin natürlich auch zu haben, die oder der dieses Thema vorantreibt und zu sagen, hey, das Thema ist wichtig und wir müssen es vor allem strukturell denken. Also es ist nicht nur wichtig, irgendwie Innovationen hervorzubringen, was natürlich immer toll ist, aber sondern auch zu gucken, dass ich aus diesen vielen Ideen, die ich habe, aus den vielen Möglichkeiten und Herausforderungen, die es gibt, dann auch strukturell in der Organisation das Richtige daraus abzuleiten und dann eben nicht nur daran zu denken, wie kann ich das prototypen, wie kann ich die Leute fit machen in Design Thinking, in Listening, in anderen guten Workshop-Formaten. Man kann ja auch Lego Serious Play zum Beispiel benutzen, um auch kreativ zu sein, dass ich aus dem, was daraus entsteht, dann wirklich strukturell in der ganzen Organisation das Thema dann auch mitdenke und auch diesen Change, diese Transformation dann regelmäßig mitbegleite und auch mitdenke und schaue, dass die Organisation nicht an der Innovationskultur untergeht, um es mal vorsichtig zu formulieren, sondern das ganz wichtig ist.
Was ich da vielleicht ganz kurz ergänzen möchte, ich glaube, es braucht eben wirklich jemanden, es können auch mehrere sein, also diese Innovation Enabler, die auch im Kopf haben, was gerade alles läuft. Also so ein bisschen einen Überblick darüber haben, wie viele Ideen da gerade sind, wie viele Innovationsprozesse da gerade laufen und wie viele Initiativen da gerade sind. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass es da jemanden gibt. Wie gesagt, es können auch mehrere Personen sein, die einfach diesen Überblick haben. Weil sonst sieht man immer ja nur einen Teilausschnitt und dann wundert man sich, naja, ist er eh nur dieses Projekt. Ja, aber es gibt vielleicht eben 24 andere Projekte, die auch noch laufen und irgendwann im Marketing dann ankommen.
Ja, definitiv. Und ich finde es auch schön, dass du sie Enabler nennst, dass es wirklich nicht darum geht, dieses klassische Bild, ich habe da ein Innovationsmanagement-Team und die machen die Innovationen und aus dieser Abteilung oder aus diesem Team heraus werden dann Innovationen geboren, sondern dass es eigentlich darum geht, Leute in Organisationen zu haben, die andere Leute befähigen, innovativ zu denken, innovativ zu sein und diese Innovativität, die dort lokal entsteht, dann auch eben in die Organisation dann zentral reinzutragen. Ganz, ganz wichtiges Thema. Ich glaube, wir könnten noch sehr, sehr viel mehr darüber sprechen, was damit alles passiert. Ich glaube, ihr merkt aber in der Ausführung von der Bianca, das Thema ist groß und das ist nichts, was man irgendwie mal mit den Fingern schnipsen sagt, hey Leute, wir sind jetzt innovativ, bringt doch mehr Ideen ein, sondern es ist etwas, was ich vorne dezentral mit klaren Vorgaben fördern muss. Ich brauche da eine klare Kultur bei den einzelnen Teams an den dezentralen Strukturen. Ich muss denen auch ein bisschen Skills an die Hand geben, damit sie mit diesen Ideen dann auch was anfangen können und die vielleicht auch irgendwie ein bisschen strukturiert in einem POC oder irgendwas übersetzen können. Und dann brauche ich vor allem eine Unternehmensstruktur, am besten durch Personal, durch Enabler, die diese Ideen dann auch sauber durch die Organisation durchrouten und das Thema betrachten, schaffen wir das in der Organisation auch noch anzugehen? Haben wir Kapazitäten dafür? Wie priorisieren wir das? Wie planen wir das ein? Wer hat Budget dafür auch? Also gerade wenn man jetzt Richtung Produktentwicklung dann auch denkt, was sehr häufig bei Innovationen ja sehr häufig dann der Fall ist, dann muss jemand Geld dafür bereitstellen. Und wenn ich vielleicht nur 5 Produkte im Portfolio habe, kann ich nicht 100 Produkte gerade in der Innovationsphase haben. Da weiß ich schon immer, unabhängig davon, wie groß diese Produkte sind, dass mich das wahrscheinlich sehr stark überfordern wird und ich das sauber einplanen muss und auch priorisieren muss. Und da gibt es auch Mittel und Wege, das dann herauszufinden. Und am Ende ist es immer eine Wette auf diese einzelnen Innovationen, ob die am Ende des Tages erfolgreich sind oder nicht. Das weiß man manchmal leider nicht vorher. Da hilft es dann auch, wie du gesagt hast, sehr agil zu sein, langsam vorzugehen, beziehungsweise sehr iterativ vorzugehen, viel zu hinterfragen und im Zweifel auch diesen Prozess abzubrechen. Wenn man merkt, die Hypothesen, die man aufgestellt hat, lassen sich nicht bestätigen, dann hat man ja hoffnungsvoll noch andere Innovationen, andere Ideen in dem Köcher, die man dann eben halt alternativ vorantreiben kann. Und eine davon wird bestimmt erfolgreich oder sollte erfolgreich werden und die bringt einen dann hoffentlich auch deutlich vorwärts. Wenn man sich jetzt mit dem Thema noch ein bisschen mehr beschäftigen will, dieser Podcast hier, die knappe Stunde reicht ja leider nicht aus. Du hast ja noch ein Buch geschrieben zu diesem Thema. Erzähl doch mal kurz, wie heißt das und was steht da drin?
Ja, ich habe, was macht man sonst in der Corona-Zeit als Beraterin, ein Buch geschrieben in dieser Zeit. Schluss mit Bullshit-Innovation, so machen sie echte Innovation zum Teil der Unternehmens-DNA. Und es erzählt die Geschichte eines mittelständischen Unternehmens. Das heißt, es ist eine Geschichte, ein Business-Roman eines mittelständischen Unternehmens, dem die Aufträge wegbrechen und sie es einfach nach der neuen Geschäftsidee suchen, um eben diese Umsatzausfälle zu reduzieren, zu kompensieren mit all den Höhen und Tiefen der Innovationsachterbahn, die da dahinter stecken, mit Widerständen, mit Menschen, die zwar sagen, sie tun mit und es dann doch nicht tun. Und jedes Kapitel behandelt quasi diese Reise und gibt dann auch immer noch einmal Tools, Tipps und fachlichen Impuls mit. Das ist immer zuerst Geschichte und dann gibt es noch ein bisschen Theorie dazu, um das Ganze auch noch zu untermalen.
Ja, erinnert mich sehr an Tom DeMarco, der Termin, also von der Art und Weise. Falls ihr das nicht gelesen habt, kann ich auch sehr empfehlen, sich mal, ist schon alt, also ich glaube aus den 90ern hat er das geschrieben, ich glaube 96 oder so. Und sehr ähnlich vom Ansatz her wie dein Buch. Es lässt sich immer super lesen, sowas, solche Geschichten. Und er hatte damals dieses Thema Softwareentwicklung skizziert in den 90ern. Und wenn man das heute liest, denkt man, okay, der muss das gerade gestern geschrieben haben. Super sympathisches Buch. Von daher, ich kann beide Bücher empfehlen. Ich werde dein Buch natürlich unten in den Shownotes verlinken. Super. Wenn ihr euch da so mehr mit diesem Thema beschäftigen wollt, vielleicht lest ihr erstmal das Buch. Ansonsten werdet ihr auch die Kontaktdaten von der Bianca unten in den Shownotes finden. Dann könnt ihr sie einmal anschreiben, wenn ihr euch jetzt hier in irgendeiner Form wiedergefunden habt und sagt so, ha, halt stopp, da brauche ich vielleicht mal Hilfe und müsste was ändern. Bianca, vielen Dank, dass du dabei warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht haben wir ein bisschen was verändert in der Innovationskultur. Vielleicht haben wir die Welt ein Ticken besser gemacht. Lasst uns sehr gerne dazu mal Feedback da, wenn ihr die Folge schön fandet, wenn ihr noch irgendwas vermisst habt, noch eine Frage habt, die wir nicht beantwortet haben, dann schreibt mir einfach mal an modernwork@seibert.group. Auch die Informationen wie immer natürlich unten in den Shownotes. Ansonsten findet ihr Biancas und meine Kontaktdaten natürlich auch unten und könnt uns auch gerne über LinkedIn direkt kontaktieren. Haben wir noch irgendwas vergessen, was wir auf jeden Fall erwähnen sollten?
Ich glaube, wir haben einiges besprochen jetzt, ja, und ich bin gespannt aufs Feedback und die Fragen, die sich vielleicht daraus noch ergeben.
Sehr schön. Dann euch draußen noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Thema Innovation. Macht's gut!